Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen am Ende eines Tages, an dem die Situation an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei immer dramatischer wird, an dem der türkische Präsident Erdogan mit Millionen weiterer Flüchtlinge droht, an dem die griechischen Sicherheitskräfte wieder mit einiger Brutalität gegen die Flüchtlinge vorgegangen sind und an dem die EU sich einmal mehr überfordert zeigt. Zu all dem gleich ausführliche Informationen in diesem Journal bis Mitternacht, in dem wir ansonsten über den Integrationsgipfel heute in Berlin berichten. Natürlich auch über die Bemühungen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und über die Parlamentswahl in Israel, wo am Abend die Wahllokale geschlossen haben und Benjamin Netanyahu und sein Likud nach ersten Prognosen die Sieger sein könnten. Tausende von Flüchtlingen sitzen an der griechisch-türkischen Grenze fest, vom türkischen Präsidenten Erdogan dazu ermutigt, Richtung EU aufzubrechen. Und der hat jetzt auch noch nachgelegt, wie Christian Butkereit berichtet.
Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu zitiert Erdogan mit den Worten: Seit die Türkei die Grenzen geöffnet hat, haben sich Hunderttausende auf den Weg nach Europa gemacht. Bald werden es schon Millionen sein, so Erdogan. Damit widerspricht er allerdings den Zahlen seines Innenministers. Denen zufolge befinden sich 117.000 Migranten im Grenzgebiet zu Griechenland. Die Vereinten Nationen sprachen bislang von mindestens 13.000. Den wenigsten ist es bisher gelungen, die Grenze in die Europäische Union zu überqueren. An der Landgrenze wehrten die griechischen Einsatzkräfte bisher die meisten Versuche ab. Einige hundert Migranten gelangten per Boot auf die griechischen Ägäisinseln. Die griechische Regierung hat inzwischen Verstärkung durch die europäische Grenzschutzagentur Frontex angefordert. Die Außenminister der Europäischen Union wollen sich am Donnerstag treffen, um über die Situation zu beraten. Für Donnerstag ist auch ein Treffen der Präsidenten der Türkei und Russlands, Erdogan und Putin, vorgesehen. Dabei soll es um die Krise um die syrische Provinz Idlib gehen.
Im Mittelmeer ist auch wieder ein Flüchtlingsboot gekentert. Ein Kind, heißt es, sei ertrunken, während Athen heute das Asylrecht für vorerst einen Monat ausgesetzt hat. Und besonders dramatisch scheint die Lage an der Grenze nahe Kastanjeis zu sein, im Norden Griechenlands, wo es gestern zu heftigen Zusammenstößen zwischen Flüchtlingen und den griechischen Sicherheitskräften gekommen sein soll. Von dort berichtet Panayotis Gavrilis.
Die Menschen auf der türkischen Seite hinter dem Stacheldrahtzaun rufen Peace, Frieden. Es sind weniger als gestern, aber immerhin noch mehrere hundert, die versuchen, am offiziellen Grenzübergang auf sich aufmerksam zu machen, als der Tross von Kamerateams ihnen auf der griechischen Seite gegenübersteht und sie filmt. Die Journalistinnen und Journalisten müssen Abstand halten, aus Sicherheitsgründen, heißt es. 100 Meter vor dem Zaun, weiter ist nicht erlaubt. Seit 4 Tagen sind wir hier. Wir sind friedlich. Wir wollen mit niemandem kämpfen. Öffnet einfach die Tore und lasst uns passieren. Wir wollen hier nicht bleiben, ruft einer den beobachtenden Journalisten zu. Vermummte Soldaten halten ihre Gewehre fest auf Kniehöhe in der Hand. Etwa 20 behelmte Polizisten stehen daneben, 2 Löschfahrzeuge der Feuerwehr, weiter hinten auch Wasserwerfer der Polizei. Für knapp eine halbe Stunde können Medien aus der ganzen Welt die griechische Perspektive festhalten, die voll und ganz auf militärische und polizeiliche Präsenz setzt. Die Situation ist angespannt. Kameramänner drängen sich nach vorne, um auf die benachbarten Felder zu filmen, wie Soldaten und Polizei sich in Reihen hingestellt haben und wie Soldaten den Zaun nachbessern, reparieren. Zu diesem Zeitpunkt ist alles friedlich. Es gibt keine Gewalt, kein Tränengas, keine fliegenden Steine. Auf dem Boden liegen Verpackungen und Überreste von Tränengaskartuschen, zum Teil auch mit Hinweisen auf Türkisch. Ein Militäroffizier erklärt, was aus seiner Sicht passiert war. 200 Meter von hier haben sie knapp eine Stunde lang Tränengas zu uns rübergeschossen. Nach knapp einer halben Stunde laufen die knapp 50 Journalistinnen und Journalisten zurück zur Zollstation im Dorf Kastanjes. Knapp über 600 Menschen leben hier. Militärfahrzeuge, Polizeiautos, Busse, auch griechische Parlamentsabgeordnete, sie alle kommen und gehen. Fani Mina, hier geboren und aufgewachsen, sieht, wie ein Schwertransporter des griechischen Militärs Flutlichtmasten geladen hat. Sie findet, wie die meisten hier, die Maßnahmen der Regierung richtig und ergänzt: Warnschüsse abgeben, ja, meinetwegen, aber unbewaffnete töten, das ginge gar nicht. Es gehört zum Alltag der Leute hier in dieser Region, zum Einkaufen, zum Essen, ins jeweils andere Land zu fahren. Fanimina betont, sie habe kein Problem mit den Menschen aus der Türkei, man respektiere sich und lebe friedlich nebeneinander her. Das Problem sei die Politik Erdogans, sagt sie. Es ist ein politisches und diplomatisches Spiel von Erdogan, um die Europäer unter Druck zu setzen. Und wir sind die Leidtragenden, die diesen Druck als Erste zu spüren bekommen, weil wir an der Grenze leben. Vom für morgen angekündigten Besuch des Premierministers Kyriakos Mitsotakis gemeinsam mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Europäischen Union erhofft sich Fanimina wenig. Sie werden kommen, kurz und wieder gehen. Ändern, sagt sie, werde sich nichts. Europa ist abwesend, sagt sie und schüttelt den Kopf.
Panayotis Gavrilis mit einer Reportage aus dem Nordosten Griechenlands von der Grenze zur Türkei, wo tausende Flüchtlinge zum Spielball politischer Interessen geworden sind. Die EU pocht auf den Flüchtlingspakt mit der Türkei und kritisiert Präsident Erdogan, der seine Interessen rücksichtslos auf dem Rücken der Flüchtlinge verfolge. Sie wirkt allerdings auch relativ ratlos in dieser schwierigen Situation. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
Seit dem Wochenende befindet sich Brüssel wieder mal im Krisenmodus. Mehrere Telefonate hatte es gegeben, sowohl von EU-Ratspräsident Michel als auch Kommissionspräsidentin von der Leyen, um nach einer Lösung zu suchen, wie die Lage an den Grenzen wieder beruhigt werden kann. Die EU-Kommissionspräsidentin hat unter anderem auf die Bitte der griechischen Regierung reagiert, die zusätzliche Unterstützung durch die EU-Grenzschutzagentur Frontex fordert.
We are working very closely now. Frontex is working very closely with the other member states. To provide border guards and equipment for Frontex to bring it to Greece and to support there the Greek authorities.
Die Grenzschutzagentur Frontex arbeite eng mit den Mitgliedstaaten zusammen, um Mitarbeiter bereitzustellen, die die griechischen Behörden an der Grenze zur Türkei unterstützen sollen. Doch es ist nicht nur die Frage nach Solidarität mit einem Mitgliedsland, die Brüssel zurzeit umtreibt. Auch geht es darum, ob sich Griechenland EU-rechtskonform verhält, wenn es sich auf eine Ausnahmeregelung im Vertrag zur Arbeitsweise der EU beruft und den zeitlich befristeten Stopp der Bearbeitung von Asylanträgen verkündet. Dazu gab es am Mittag nur ausweichende Aussagen der EU-Kommission. Doch Aufschluss darüber, ob diese Maßnahme verhältnismäßig und vertretbar ist, könnte der morgige Besuch Ursula von der Leyen in Griechenland liefern. Sie will sich ein Bild von der Lage an der Landgrenze zur Türkei machen, reist gemeinsam mit den Vertretern der anderen EU-Institutionen, dem Parlamentspräsidenten Sassoli und Ratspräsident Michel, in das südosteuropäische Land. Nicht nur Griechenland hat hohe Erwartungen an Brüssel, vor allem der türkische Staatspräsident Erdogan setzt die Union seit dem Wochenende unter Druck. Es geht um die Zukunft des EU-Türkei-Abkommens, das im März 2016 geschlossen wurde. Brüssel hatte in dem Abkommen der Türkei 6 Milliarden Euro versprochen, gut die Hälfte davon ist NGOs zur Verfügung gestellt worden, unter anderem um Migranten in der Türkei Zugang zu Bildung zu liefern und deren humanitäre Lage zu verbessern. Im Gegenzug verspricht die Türkei, Migranten ohne Asylrecht aus Griechenland wieder zurückzunehmen, sowie das Schlepperwesen an der Grenze zu unterbinden. Allerdings fordert der türkische Präsident nun, dass das Geld in die türkische Staatskasse fließen soll. Dass die Europäische Union diesem Wunsch nachkommen wird, hält der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei, den Christdemokraten Manfred Weber, allerdings für unwahrscheinlich.
Nach dem heutigen Stand kann ich mir das nicht vorstellen. Wir wollten mit dem Prinzip, dass die Gelder an die Hilfsorganisationen fließen, für die Bürger Europas, für die Steuerzahler in Europa sicherstellen, dass die Gelder wirklich zielgerichtet bei den Flüchtlingen ankommen. Der Bedarf ist nach wie vor auch da in der Türkei. Die Europäische Union ist solidarisch in der Region präsent und das sollten wir auch weiterführen.
Sagte der CSU-Politiker heute im Deutschlandfunk. Er plädiert für Gespräche mit der Türkei, um Erdogan zum Einlenken zu ermuntern. Diese Gespräche würden auf allen Ebenen geführt, sagte heute Ursula von der Leyen. Der jetzige Zustand könne jedenfalls keine Lösung sein.
What we see now cannot be an answer or a solution. Therefore we establish a more and more intensive dialogue with Turkey. Through all different political levels.
Dass die Türkei darüber hinaus den Verpflichtungen des Abkommens nachkommt, diese Forderung betonte auch ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. Noch wollte sich die EU-Kommission nicht darauf festlegen lassen, ob es die Türkei in dieser Sache als rechtsbrüchig ansieht.
Ratlosigkeit in der EU und ähnlich wirkt auch das politische Berlin. In der Hauptstadt wird zwar betont, dass sich die Flüchtlingskrise von 2015 nicht wiederholen dürfe. Wie man das aber verhindern soll, da gehen die Meinungen doch weit auseinander. Frank Capellan berichtet.
Wir müssen wieder miteinander reden. Das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei darf nicht aufgegeben werden, fordert die Kanzlerin. Zugleich aber kritisiert Angela Merkel Erdogan deutlich.
Der türkische Präsident fühlt sich im Augenblick nicht ausreichend unterstützt. Und ich finde es allerdings völlig inakzeptabel, dass man das jetzt auf dem Rücken von Flüchtlingen austrägt. Denn die Flüchtlinge sind jetzt in eine Situation gebracht worden, dort an die Grenze zu gehen und im Grunde in einer Sackgasse zu landen.
Zuvor hatte Merkels Sprecher betont, ihr Satz gelte weiter, wonach sich 2015 nicht wiederholen und es einen Zustrom von Menschen nach Europa wie damals nicht mehr geben werde. 2015 und 2020 ließen sich nicht vergleichen. Die AfD spricht hingegen von einem erneut drohenden Kontrollverlust. Via Facebook fordert Parteichef Jörg Meuthen einen robusten Außengrenzschutz und, als so wörtlich, zweiten Sperrriegel, eine Schließung der deutschen Grenzen. Dass ein nicht mehr steuerbarer Zuzug von Flüchtlingen unbedingt verhindert werden müsse, verlangt auch Christdemokrat Friedrich Merz. Wir können euch nicht aufnehmen, unterstreicht der Bewerber um den CDU-Vorsitz gegenüber dem MDR. Das müsse man den Flüchtlingen sagen.
Deutschland muss natürlich auch die Kontrolle über seine eigenen Grenzen behalten. Ich habe das Wort Kontrollverlust noch einmal aufgegriffen, das ja 2015 und 2016 in Deutschland zu Recht verwendet worden ist. So etwas darf sich nicht wiederholen.
Sein Konkurrent im parteiinternen Wettstreit um die Kramp-Karrenbauer-Nachfolge, CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, bringt in der ARD durchaus Verständnis für die Situation des türkischen Präsidenten auf. An neuen Gesprächen mit der Türkei führe kein Weg vorbei. Daneben müsse mehr Druck auf Russland ausgeübt werden, politisch und wirtschaftlich. Denn für Röttgen steht fest, Moskaus Unterstützung für den syrischen Diktator Assad, das Bombardement von Idlib, ist die Fluchtursache Nummer eins.
Entweder wir Europäer helfen den Flüchtlingen in der Türkei oder die Flüchtlinge werden aus ihrer Not getrieben zu uns kommen. Und darum brauchen wir eine Neuauflage eines solchen Abkommens.
Druck machen allerdings die Sozialdemokraten an einem ganz anderen Punkt. Boris Pistorius, niedersächsischer Innenminister, drängt darauf, zumindest die Kinder, die ohne Mutter oder Vater in den griechischen Flüchtlingslagern leben, nach Deutschland zu holen. Eine Forderung, die im Koalitionsausschuss am Sonntag auf den Tisch kommen soll.
Klar ist jedenfalls, die Europäische Union muss ihrer humanitären Verantwortung gerecht werden, ohne deshalb die falschen Signale auszusenden. Und dazu gehört dann, dass man sich eben um Kinder, die unbegleitet auf den griechischen Inseln leben, ist schon fast ein Euphemismus, dass man sich um diese Kinder kümmert.
Grünen-Chefin Annalena Baerbock allerdings reicht das nicht. Griechenland muss geholfen werden, sagt sie. Wir können nicht weiter so tun, als ginge uns das nichts an.
Und deswegen müssen jetzt die europäischen Staaten vorangehen, darunter auch Deutschland, um vor Ort an der türkisch-griechischen Grenze eine Erstregistrierung durchzuführen.
Und dann die Menschen im Rahmen von Kontingenten auf Europa zu verteilen.
Das Flüchtlingsdrama an der türkischen Grenze hat heute auch den Integrationsgipfel in Berlin überlagert, vor allem aber die rechtsextremen Anschläge der letzten Zeit. Was bei dem Treffen mit den Migrantenvertretern dann herausgekommen ist, dazu Gudula Geuter.
Der nationale Integrationsplan, um den es auf dem 11. Gipfel zur Integration an sich gehen sollte, hat eine breite Agenda, darunter heute Information und Vorbereitung migrationswilliger Menschen im Herkunftsland. Nach den Morden von Hanau rückte das aber fast in den Hintergrund vor dem, was neben vielen auch Sylvie Nantscher benannte, Bundesvorsitzende des African Network of Germany.
Wir sind längst Teil dieser Gesellschaft. Wir verdienen, als Teil dieser Gesellschaft anerkannt zu werden. Und unsere Gesellschaft hat ein Problem, Rassismus.
Sie sei dankbar, betonte Integrationsstaatsministerin Annette Wittmann-Mautz, dass die Bundesregierung nun einen Kabinettsausschuss einsetzte, der sich mit Rechtsextremismus und Rassismus beschäftigen soll.
Weil wir gespürt haben in den Gesprächen, dass viele Migrantinnen und Migranten in unserem Land Angst haben, dass sie Anlaufstellen benötigen, dass sie sich in einer Gesellschaft wiederfinden wollen, in der es nicht darauf ankommt, wo jemand herkommt, wie jemand aussieht, was er glaubt, sondern dass wir das gemeinsame Wir in den Mittelpunkt stellen können.
Und die CDU-Politikerin nannte für den Kabinettsausschuss auch eine Agenda. Sie sei dankbar, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer eine Expertenkommission gegen Muslimfeindlichkeit einsetzen wolle. Daneben aber müsse Prävention und Demokratieförderung weiter gestärkt werden. Die Forderung hatte zuvor auch die zuständige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erhoben. Die SPD-Politikerin hatte kritisiert, dass es die CDU sei, die sich gegen die dauerhafte Förderung von Projekten sperre. Es sei nötig, vom Wir und Ihr in der gesellschaftlichen Diskussion fortzukommen, betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich direkt im Vorfeld des Gipfels mit mehreren Ministern, mit Vertretern von Migrantenorganisationen getroffen hatte. Ihr Urgroßvater sei Pole gewesen, hatte Merkel zu berichten. Sie werde nicht nach ihrer Integration gefragt. Sie frage sich:
Jemand, der schwarz ist, kann er irgendwann mal integriert sein oder ist er per se nicht integriert, weil er zu einer Minderheit in der Hautfarbe gehört?
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nach diesem Satz aus dem ersten Artikel des Grundgesetzes müsse jeder Bürger leben können. Dafür wolle die Regierung mehr tun. Was insgesamt auch in Ländern und Kommunen zu tun sei, dafür hatte die Integrationsbeauftragte Wittmann-Mautz einen umfangreichen Forderungskatalog aufgestellt. Von einem flächendeckenden Rassismusbarometer über ein Hilfetelefon bis zu Ombudsstellen bei der Polizei oder mehr Fortbildung von Lehrkräften.
Gudula Geuter über den Integrationsgipfel heute in Berlin. Ein Treffen, bei dem auch Gökay Sofuolo mit dabei war, der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland. Und er hat sich am Abend, als wir ihn kurz vor der Sendung erreicht haben, sehr zufrieden gezeigt mit diesem Integrationsgipfel.
Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, heute nach Berlin zu gehen. Politisch gesehen war ein Gipfel im Gegensatz zu vielen anderen mit sehr vielen konkreten Ideen und auch konkrete Umsetzungsvorschlägen, was von der Bundeskanzlerin und vom Bundesinnenminister und Staatsministerin vorgeschlagen wurde. Und es wurden auch Vorschläge von den Migrantenorganisationen aufgenommen, sodass das die Politik, denke ich, schon verstanden hat, wie die Kooperation mit den Migrantenorganisationen läuft. Es geht nicht nur schöne Reden bei irgendwelchen Versammlungen, sondern es musste auch was umgesetzt werden. So gesehen bin ich eigentlich zufrieden und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, nach Berlin zu gehen.
Was ist denn da so konkret? Was erfreut Sie da so sehr?
Na, erstmal hatten wir lange Zeit gefordert, dass das Thema Rassismus, rechte Gefahr auf Bundesebene, auf Kabinettebene ernst genommen wird. Wurde heute unser Vorschlag aufgenommen, wird ein Bundeskabinett zum Thema eröffnet. Ich hoffe, dass dieses Bundeskabinett nicht wie viele andere sind, dass nur Regierungsmitglieder dabei sind. Es soll erweitert werden, es sollen auch Migrantenvertreter, also Menschen, die Rassismuserfahrung haben, soll mit dabei sein, Wissenschaftler, sie müssen dabei sein. Man muss es auf jeden Fall langfristig ansetzen und die Vorschläge, die dort erarbeitet werden, auch umgesetzt werden.
Also die Bundesregierung will da einen Ausschuss ins Leben rufen, der sich mit Rassismus befasst. Wäre da ein Antirassismusbeauftragter, so wie das einige gefordert haben, ein Antirassismusbeauftragter der Bundesregierung nicht besser gewesen?
Ich denke, das schließt eine das andere nicht aus. Wir brauchen auf jeden Fall, auch wenn ich es mal Beauftragte für Antisemitismus anschaue, Beauftragte für Antiziganismus anschaue, die können natürlich nur erfolgreich arbeiten, wenn es auch eine parlamentarische Rückendeckung da ist. Und deswegen schließt eine das andere nicht aus. Es wäre gut, natürlich auch einen zusätzlichen Bundesbeauftragten gegen Rassismus oder gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geben würde, der wiederum auch im Auftrag von diesem Ausschuss bestimmte Sachen in der Praxis umsetzt. Mhm.
Herr Sofuolo, das Thema Rassismus ist ja auf die Tagesordnung auch deshalb gekommen, weil es diese Anschläge in der letzten Zeit gegeben hat. Mit so einem Ausschuss lassen sich ja solche Anschläge auch nicht verhindern. Ist man da ziemlich machtlos?
Ich denke, die Anschläge werden wir nicht verhindern können, aber man kann in der Gesellschaft eine Sensibilisierung schaffen. Wie gesagt, es muss langfristig angelegt werden. Es muss in die Schule, es muss in dieses Bildungssystem mit reinkommen und Bekämpfung von Rassismus muss auch im Grundgesetz verankert werden. Es muss eine Bund- und Ländersache sein. Weil wir denken, dass das Rassismus gerade eigentlich Grundlage für viele Probleme in Deutschland ist.
Mit am Tisch bei diesem Integrationsgipfel war ja diesmal auch der Innenminister Seehofer, den Sie vorhin ausdrücklich erwähnt haben, der die Migration ja einst als die Mutter aller Probleme bezeichnet hat. Gibt es da keine Spannungen oder gab es da keine?
Ich muss ehrlich sagen, die Veränderungen beim Seehofer, beim Bundesinnenminister, erstaunt mich und es überrascht mich sehr, sehr positiv. Der war auch derjenige, der heute auch vehement sich dafür eingesetzt hat, dass konkrete Maßnahmen aus diesem Gipfel rauskommt. Auch in den letzten Gesprächen, die wir gemeinsam hatten, auch nach Hanau und auch in Hanau mit meinem Co-Vorsitzenden, der in Hessen ist, beobachte ich, dass der Seehofer eigentlich eine ganz andere Politik inzwischen einschlägt, was man bisher von ihm kannte.
Auf den Nägeln brennt da jetzt auch das neuerliche Flüchtlingsdrama an der griechisch-türkischen Grenze. Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass das auch in Deutschland wieder für Spannungen sorgen wird?
Ja, es haben ja schon einige Politiker angefangen zu polarisieren, wenn ich mal diese ganze Meldung von Friedrich Merz anschaue, der ja wieder versucht, den rechten Rand zu bedienen und viele andere. Ich denke, durch Polarisierung wird man das Problem nicht lösen. Man muss sich einfach der Realität stellen. Es sind jetzt Geflüchtete an der griechischen Grenze, es ist eine europäische Grenze. Da muss auf jeden Fall eine gesamteuropäische Lösung gefunden werden. Es wäre verheerend, wenn man jetzt über Schicksal diese Menschen, die jetzt zwischen vielen Ländern hin und her geschoben werden, so eine Innenpolitik betreiben würde. Aber es werden einige versuchen und ich wünsche mir, dass die Öffentlichkeit sensibel genug ist, sich nicht von diesen Polarisierungen beeinflussen zu lassen.
Eine gesamteuropäische Lösung, also eine Lösung innerhalb der EU, hat man ja über Jahre jetzt nicht gefunden. Das dürfte ja jetzt auch wieder schwierig werden. Muss Deutschland da wieder den Vorreiter spielen? Muss sich Deutschland wieder öffnen für diese Flüchtlinge?
Deutschland wird wahrscheinlich wieder Vorreiter spielen, weil wir in Deutschland noch eine gewisse Sensibilität für das Thema haben. Deutschland hat zwar 2015, 2017 die meisten Geflüchtete übernommen, aber Deutschland hat es auch geschafft, dass aus diesen Geflüchteten auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geworden sind. Es sind sehr viele inzwischen bei der Arbeit oder bei der Ausbildung, sind auch Hunderttausende Ehrenamtliche, die sich um diese Geflüchtete gekümmert haben. Deutschland kann man nicht überstrapazieren. Deswegen sind alle europäischen Länder gefordert, auch gemeinsam am Strang zu ziehen. Man darf Griechenland nicht alleine lassen, man kann Italien nicht alleine lassen. Es muss auf jeden Fall eine europäische Lösung her. Und da kann man natürlich auch einiges von Deutschland lernen.
Sagt Gökay Sofuoğlu, der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland. Herr Sofuoğlu, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Sie hören den Deutschlandfunk um jetzt 23.32 Uhr und in unseren Kurzberichten kommen wir zu den Vorwürfen gegen Papst Pius. Er sei mitverantwortlich für den Tod von Millionen Juden gewesen, weil er zu den Verbrechen der Nazis geschwiegen habe. Aufschluss sollen da jetzt Dokumente geben. Jörg Seiselberg.
Warum hat der Vatikan nicht lautstark protestiert gegen den massenhaften Mord an Juden während der Zeit des Nationalsozialismus? Das ist eine Kernfrage, auf die internationale Wissenschaftler ab heute hoffen, eine Antwort zu finden. Denn der Vatikan öffnet einen Teil seines ehemaligen Geheimarchivs, der bislang streng unter Verschluss war. Dokumente, Notizen und andere Papiere aus der Zeit Pius XII., Papst während des Zweiten Weltkriegs. Von Kritikern wird Pius XII. Seit Jahrzehnten vorgeworfen, er habe sich nicht entschieden genug zu Wort gemeldet, um den Völkermord der Nazis an den Juden zu stoppen. Der Archivar des Vatikans, Johann X., schließt nicht aus, dass sich durch die Archivöffnung das Bild von Papst Pius ändern könnte. Hubert Wolf, Kirchenhistoriker an der Uni Münster und einer der Wissenschaftler, die ab heute im Vatikanarchiv forschen dürfen, dämpft Hoffnungen auf schnelle Ergebnisse. Bis zu einer ernsthaften Antwort auf die Frage, ob der Vatikan in der Zeit des Nationalsozialismus Schuld auf sich geladen hat, könnten 3 bis 5 Jahre vergehen. Zu sichten sind im jetzt geöffneten Teil des Archivs mehrere Millionen Blatt Papier.
Wer aus den Reihen der Demokraten Donald Trump herausfordern wird bei der nächsten US-Präsidentenwahl, das ist noch unklar, aber das Bewerberfeld lichtet sich. Claudia Sarre.
Kurz vor den Vorwahlen am Super Tuesday gibt Amy Klobuchar auf. Gleichzeitig erklärte die Senatorin aus Minnesota, dass sie ihren bisherigen Konkurrenten Joe Biden im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur unterstützen werde. Die 59-Jährige, als gemäßigt geltende Demokratin, war bei den bisherigen Vorwahlen nur wenig erfolgreich. In South Carolina erhielt sie nur 3,2% der Stimmen. Erst gestern hatte der ebenfalls moderate Kandidat Pete Buttigieg verkündet, dass er aus dem Vorwahlkampf der Demokraten ausscheiden werde. Er nannte als Grund, er wolle aufreibende Lagerkämpfe im Feld der Demokraten vermeiden. Stattdessen wolle er die Amerikaner einen und so US-Präsident Trump im November besiegen. Vor allem der ehemalige Vizepräsident Joe Biden dürfte von dem Ausscheiden von Amy Klobuchar und Pete Buttigieg im Rennen um die Kandidatur profitieren. Damit sind außer Biden nur noch 4 Kandidaten im Rennen: Bernie Sanders, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren und Tulsi Gabbard. Am morgigen Superdienstag wird in 14 US-Bundesstaaten darüber abgestimmt, welcher Kandidat der Demokraten Trump im November herausfordern soll.
Mit 95 Jahren ist jetzt einer der bekanntesten Vertreter der lateinamerikanischen Befreiungstheologie gestorben, Anne-Kathrin Mellmann.
Er habe einen großen Bruder verloren, schrieb Cervantes-Preisträger Sergio Ramírez auf Twitter. Ernesto Cardenal sei ein moralischer Wegweiser und literarisches Vorbild. Der katholische Priester, der aus einer Oberschichtfamilie stammte und in Mexiko und New York studiert hatte, nannte sich selbst Sandinist, Marxist und Christ. Für ihn war es kein Widerspruch, mit der Waffe in der Hand den Diktator Somoza zu vertreiben und das Priesteramt auszuüben. Als Kardinal jedoch in der sandinistischen Befreiungsregierung als Kulturminister diente, wurde er von Papst Johannes Paul II. Beim Nicaragua-Besuch öffentlich gemaßregelt. Der Vatikan verbot dem Revolutionär die Arbeit als Priester. Erst Papst Franziskus hob das Verbot auf, als Kardinal bereits 94 Jahre alt und schwer krank war. Der Schriftsteller und Bildhauer mit den Markenzeichen weißes Hemd und schwarze Baskenmütze hörte nie auf, an die Veränderung der Welt zu glauben. In seinen letzten Lebensjahren war er erbitterter Gegner von Machthaber Daniel Ortega, den er als Diktator bezeichnete. Kardinal blieb bis zum Ende konsequent, kreativ und unermüdlich, twitterte die nicaraguanische Schriftstellerin Gioconda Belli. Statt um ihn zu weinen, solle lieber sein Leben gefeiert werden.
Auf das Privatauto des AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla ist offenbar ein Brandanschlag verübt worden. Bastian Brandau.
Die Feuerwehr habe den Brand in Gablenz in Nordostsachsen löschen können und somit eine Ausbreitung verhindert, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Am Auto selbst sei Totalschaden entstanden. Der AfD-Abgeordnete Tino Chrupalla habe demnach über Atembeschwerden geklagt und sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Wegen einer möglicherweise politisch motivierten Tat hat auch der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen führt das polizeiliche Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum des Sächsischen Landeskriminalamtes in Dresden. Gegenüber der Bild-Zeitung erklärte Chrupalla, dieser direkte Angriff überschreite alle nur denkbaren Grenzen. Diese Eskalation müsse aufhören. Chrupalla hat sich inzwischen selbst aus dem Krankenhaus entlassen, er habe aber noch Atembeschwerden, sagte er der deutschen Presseagentur. Der Malermeister Tino Chrupalla sitzt seit 2017 für die rechtsextreme AfD im Bundestag und ist seit November einer von 2 Bundessprechern der Partei. Er selbst rechnet sich nicht dem AfD-Flügel von Björn Höcke zu, setzte aber bei seiner Wahl auf dessen Unterstützung und war auch bei Treffen des Flügels dabei. Nach den rassistisch motivierten Anschlägen von Hanau hatte Chrupalla in seiner Partei eine Debatte ausgelöst darüber, warum die AfD mit den Anschlägen in Verbindung gebracht werden könne. Chrupalla hatte zu verbaler Abrüstung aufgerufen, sieht aber auch die AfD in einer Opferrolle. Beim Parteitag des Sächsischen AfD-Landesverbandes am Wochenende in Weinböhler hatte Chrupalla vor einem, Zitat, Bürgerkrieg in Deutschland gewarnt.
Und damit zu den Finanzmärkten, zur Frankfurter Börse erst einmal. Dort hat der DAX heute noch einmal nachgegeben, aber nur leicht, wie Claudia Werle berichtet.
Die Ausbreitung des Coronavirus, das ist immer noch das beherrschende Thema an der Börse. Viele machen sich große Sorgen, dass die wirtschaftlichen Folgen dieser Epidemie sehr tiefgreifend sein werden. Die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, rechnet beispielsweise damit, dass sich das weltweite Wirtschaftswachstum in diesem Jahr halbieren könnte. Noch landen Schiffe aus China in unseren Häfen mit wichtigen Teilen an Bord, die für die weitere Verarbeitung dringend gebraucht werden. Doch es ist absehbar, wenn in China Firmen geschlossen sind, wenn dort die Produktion ruht, dann ist das über kurz oder lang auch bei uns zu spüren. Viele Fluggesellschaften haben jetzt schon große Probleme. Flugrouten werden gestrichen, das Angebot ausgedünnt, das Passagier- und Frachtaufkommen rückläufig. Lufthansa-Aktien sind in der vergangenen Woche regelrecht eingebrochen. Heute geben sie noch einmal 6,5% nach. Immerhin, es gibt auch Bereiche, die von der derzeitigen Lage profitieren können. Drägerwerk etwa, ein Unternehmen, das Atemschutzmasken herstellt, oder TeamViewer, ein Unternehmen, das unter anderem Software für Videokonferenzen anbietet. Diese Unternehmen können profitieren. Der DAX zu Beginn der neuen Woche auf Berg- und Talfahrt. Er beendet den Handel nur leicht im Minus, fällt auf 11.857 Punkte. Was bei Anlegern für Beruhigung gesorgt hat, das ist die Haltung vieler Notenbanken. US-Notenbankchef Powell beispielsweise und viele seiner Kolleginnen und Kollegen haben bereits signalisiert, bei Bedarf eingreifen zu wollen. Auch der Internationale Währungsfonds, die Weltbank und viele nationale Regierungen stehen bereit, finanzielle Unterstützung zu geben.
Ein Bericht von Claudia Werle. Der DAX also leicht in den roten Zahlen, der US-Aktienmarkt dagegen mit deutlichen Gewinnen. Der Dow Jones legt um fast 600 Punkte zu, um 2,36 Prozentpunkte auf jetzt 26.009 Punkte. Der Nasdaq steigt um 1,79 Prozent auf 8.720 Punkte. 23.40 Uhr ganz genau. Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Das war der Tag. Hat die politische Dauerkrise in Israel jetzt vielleicht doch ein Ende mit der dritten Parlamentswahl in einem Jahr? Zweimal zuvor hat es jeweils ein Patt gegeben zwischen Benjamin Netanyahu, dem langjährigen Regierungschef vom Likud, und Benny Gantz, dem früheren Armeechef. Benjamin Hammer in Tel Aviv. Die ersten Prognosen deuten auf einen Sieg von Netanyahu hin. Wie aussagekräftig ist das schon?
Also, es wird immer wieder betont, dass Prognosen Prognosen sind und dass die amtlichen Ergebnisse, das kann Tage dauern, bis das Endergebnis da ist, abweichen. Die Tendenz ist aber klar. Benjamin Netanyahu hat sich mit seinem Likud von Kachol Lavan, Blau-Weiß, von Benny Gantz abgesetzt. Zum Beispiel eine Prognose kann ich nennen vom Fernsehkanal 13, demnach 37 von 120 Mandaten für den Likud, nur 32 für Blau-Weiß. Und Blau-Weiß war bei der letzten Wahl noch stärkste Kraft. Das ist ein Sieg. Netanyahu hat sich auch schon zum Sieger erklärt. Aber die entscheidende Frage wird sein, ob er nun mit seinen ja natürlichen rechten, rechtsreligiösen Bündnispartnern eine Regierungsmehrheit hat.
Kann man schon sagen, was den Ausschlag gegeben haben dürfte, muss man noch formulieren?
Ja, zumindest kann man sagen, dass viele Netanyahu-Wähler, viele Israelis sich nicht beeinflussen lassen wollten von der Anklage gegen Netanyahu. Wir dürfen nicht vergessen, der Mann ist offiziell angeklagt wegen Betrugs, Bestechlichkeit, und er soll in 2 Wochen, geht sein Gerichtsprozess los, und trotzdem haben ihm so viele Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen gegeben. Es könnte auch daran liegen, dass sich der Likud auf, ja, Stammwähler, die beim letzten Mal nicht gewählt haben, diesmal im Wahlkampf konzentriert hat. Netanyahu hat davon 300.000 potenziellen Wählerstimmen gesprochen. Man muss schon sagen, er hat sozusagen in dem Fall einen besseren Wahlkampf geführt als Benny Gantz, der ja manchmal als etwas spröde bezeichnet wird.
Also die Wähler sehen ihm das nach, wenn Netanyahu jetzt vor Gericht muss. Was bedeutet das für seine Zukunft? Ist das abzusehen?
Also das ist eine schwierige Situation, und hier sagen eigentlich seit einem Jahr viele, dass er das nicht durchhalten kann. Nur, er hat es bisher durchgehalten, er hat sich bisher durchgesetzt und er hat bisher einen großen Teil der Israelis, zumindest einen relevanten Teil der Israelis, davon überzeugt, dass das zum Beispiel eine Verschwörung der linken Eliten sei. Die halten ihm weiterhin die Treue. Der oberste Gerichtshof Israels, der könnte bald ganz wichtige Entscheidungen treffen, denn sicherlich werden einige Gegner von Netanyahu jetzt diesen Gerichtshof anrufen und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann nicht erlaubt sein, dass ein Premierminister, ein Politiker unter Anklage den Regierungsauftrag bekommt. Da wird auch entscheidend sein, wie sich der israelische Präsident Rivlin verhält. Also noch durch ist Netanyahu nicht, noch hat er ja auch die Mehrheit nicht. Im Moment kommt er nur auf 60 Mandate. Laut den Prognosen mit seinen Bündnispartnern, er braucht 61. Aber das ist schon ein Achtungserfolg. Erfolg angesichts des großen Drucks, unter dem Netanyahu stand. Das ist quasi das beste Ergebnis von Netanyahu seit Jahren, obwohl er sich eigentlich, so könnte man sagen, in der schwersten Krise seiner politischen Karriere befindet.
Und worin unterscheidet sich Netanyahus Politik so wesentlich von seinem Gegenspieler Gantz?
Gar nicht so sehr. Wir wissen nicht genau, wie Gantz agiert hätte als Premierminister. Und jetzt wird er es ja wahrscheinlich auch nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Beispiel Westjordanland. Da gab es keine großen Unterschiede in der Politik gegenüber den Palästinensern. Das mag sein, dass Benny Gantz das teilweise aus taktischen Gründen gemacht hat. Aber den sogenannten Friedensplan von Trump, von US-Präsident Trump, den fanden beide gut. Eine Annektierung von großen Teilen des Westjordanlandes haben beide angekündigt. Was Benny Gantz sicherlich etwas weniger gemacht hat, ist ja diese harte, durchaus spaltende Rhetorik. Und das ist etwas, was definitiv von diesem Wahlkampf und dieser dritten Neuwahl bleibt. Das Land ist gespalten und viele sagen, das war der schmutzigste Wahlkampf, den es je gab. Und davon muss sich das Land Israel jetzt, egal wie es weitergeht, in den nächsten Wochen definitiv erst einmal erholen.
Benjamin Netanyahu könnte die Parlamentswahl in Israel gewonnen haben. Darauf deuten jetzt zumindest die ersten Prognosen hin. Informationen waren das direkt aus Tel Aviv von Benjamin Hammer, unserem Korrespondenten. In Deutschland haben sich bereits rund 160 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Auch in Berlin soll es jetzt erste Fälle geben. Von dreien ist die Rede heute Abend. Das zuständige Robert-Koch-Institut gibt sich dennoch gelassen. Das Bedrohungspotenzial für die Gesundheit der Bevölkerung hierzulande wurde aber leicht angehoben. Volker Findhammer mit den Einzelheiten.
In einer konzertierten Aktion zur Aufklärung trat Gesundheitsminister Jens Spahn gemeinsam mit 6 weiteren Experten heute vor die Hauptstadtpresse. Einig waren sich alle darin, dass die Ausbreitung des Coronavirus nach wie vor als ein dynamischer Prozess verstanden werden muss, der auch für die Experten schwer einzuschätzen ist. Und die Konsequenzen könnten je nach Entwicklung auch weiterhin in den Alltag der Bürger hineinreichen.
In Deutschland wird Alltag ein Stück eingeschränkt sein müssen. Siehe Heinsberg, Schulschließung, Kindergartenschließung, um eben Infektionsketten möglichst zu reduzieren und zu unterbrechen.
Und genau das müsse das Ziel bleiben, betonte Gesundheitsminister Jens Spahn, um die Ausbreitung zu verlangsamen und einzudämmen. Die aktuell 150 bundesweit registrierten Fälle mögen da nicht hoch erscheinen, aber nach wie vor sei die weitere Entwicklung schwer einzuschätzen, betonte RKI-Präsident Lothar Wieler.
Auch in Deutschland müssen wir davon ausgehen, dass es weitere Übertragungen gibt. Diese Einschätzung kann sich ändern. Wir haben die Risikoeinschätzung für die Bevölkerung in Deutschland jetzt auf mäßig gestellt heute.
Auch wenn man die weitere Entwicklung nicht exakt einschätzen könne, gäbe es aktuell jedenfalls keinen Grund für panische Reaktionen. In diesem Zusammenhang zeigte sich der Virologe Professor Christian Drosten irritiert über die Diskussionen in den sozialen Medien.
Da sieht man viel Drama. Und was ich da so lese, geht immer in Richtung einer möglichst hohen Einschätzung und einer Überbetonung eines Risikos. Und ich sehe das nicht, ehrlich gesagt, im Moment.
Da sollten sich aber die Bürger nicht verwirren lassen und maßgeblich anhand verlässlicher Quellen informieren. Ohnehin könnten alle mit einem angemessenen Verhalten, wie regelmäßiges Händewaschen oder in die Ellenbeuge niesen, bereits viel für die nötige Vorsorge tun, betonte Petra Gastmeier, Direktorin für Hygiene an der Berliner Charité.
Der entscheidende Punkt ist aber, denke ich, dass man wirklich Abstand hält zu den Patienten, die betroffen sind, aber natürlich auch zu den Mitbürgern.
Und bei einem wirklich konkreten Verdacht mit deutlichen Krankheitsanzeichen sollten die Menschen telefonisch mit dem Hausarzt Kontakt aufnehmen, um gegebenenfalls einen Test zu vereinbaren.
Um eine Überbelastung des Systems zu vermeiden, sollten natürlich die leicht erkältet sind und keinen Kontakt hatten, nicht zwingend jetzt irgendwo hinlaufen zum Testen. Die Tests werden selbstverständlich bezahlt, sodass das überhaupt kein Problem darstellt,
erklärte der Vizepräsident der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Stefan Hofmeister. Dass in dieser Situation Großveranstaltungen abgesagt werden, sei richtig und angemessen, wobei das sicherlich nicht für alle gelten müsse, erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn. Und im Fall des Falles gäbe es auch bestehende Entschädigungsregeln, betonte der Chef des Frankfurter Gesundheitsamtes, René Gottschalk.
Wenn aufgrund von Maßnahmen des Infektionsschutzes der öffentlichen Gesundheitsbehörden eine Veranstaltung abgesagt werden muss, dann muss natürlich auch die öffentliche Hand dafür gerade stehen.
So wird über die Berliner Tourismusbörse ITB sicherlich noch gesprochen werden müssen.
Ein Bericht von Volker Findhammer. 4 Wochen nach dem politischen Beben in Thüringen, als der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit der Mehrheit von CDU, Liberalen und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, gibt es jetzt einen neuen Anlauf. Bodo Ramelow von der Linken will sich übermorgen zur Wiederwahl stellen und er bekommt es mit einem Gegenkandidaten zu tun, wie Henry Bernhard berichtet.
Der AfD-Rechtsaußen- und Thüringer Parteichef Björn Höcke will am Mittwoch für die Wahl zum Ministerpräsidenten kandidieren. Vor 4 Wochen, beim ersten Versuch, einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen, wollte Höcke noch nicht antreten. Mit der Begründung, dass sein Bild in der Öffentlichkeit zu schlecht sei. Daran seien die Medien schuld. Damals hatte die AfD zunächst einen Scheinkandidaten aufgestellt, um dann den liberalen Thomas Kemmerich zu wählen. Auch für die Wahl am Mittwoch konnte der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Torben Braga, nicht garantieren, dass seine Fraktion immer und geschlossen den eigenen Kandidaten wählen würde.
Björn Höcke ist unser Kandidat. Wie in weiteren Wahlgängen vorzugehen sein wird, werden wir operativ entscheiden müssen.
Damit wäre der Plan der Linken, Bodo Ramelow für den Fall, dass er im ersten Wahlgang nicht gewählt wird, aus dem Rennen zu nehmen und sofortige Neuwahlen anzustreben, vom Tisch. Umso wichtiger wären für Ramelow dann mögliche Stimmen der CDU, um sicher gewählt zu werden und der AfD keine Chance für taktische Spiele zu lassen. Der heute neu gewählte Fraktionschef der CDU, Mario Vogt, bekräftigte, dass die CDU als Fraktion Bodo Ramelow am Mittwoch nicht zum Ministerpräsidenten wählen könne. Sagte aber auch:
Ich will noch mal festhalten, die Wahl am 5. Februar hat viel mit den Abgeordneten hier im Thüringer Landtag gemacht. Deswegen kann ich hier erstmal nur festhalten, dass wir an dem Wahltag am 5.2. eine Situation hatten, wo 2 Abgeordnete, die offensichtlich nicht aus dem rot-rot-grünen Lager gekommen sind, Bodo Ramelow gewählt haben.
Subtext: Aus 2 Stimmen könnten in einer geheimen Wahl auch 4 werden. Aber Gewissheit darüber wird es nicht vor der Wahl geben. Aus dem rot-rot-grünen Lager verlautet nur, dass es Signale von einzelnen CDU-Abgeordneten gebe, Bodo Ramelow ins Amt zu verhelfen. Die neue Spitze der CDU-Fraktion um Mario Vogt präsentierte sich unterdessen als Symbol des Neuanfangs in der Partei.
Heute ist der erste Tag hoffentlich von besseren Zeiten und der letzte Tag von Selbstbeschäftigung.
In der neuen Fraktionsspitze sind 3 der 4 Verhandler, die in den vergangenen Wochen Gespräche mit Linken, SPD und Grünen über eine Tolerierungsvereinbarung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung geführt haben. Die Unterschriften unter dem Protokoll stehen allerdings noch aus. Von den 2 Frauen in der 21-köpfigen CDU-Fraktion ist keine im Vorstand vertreten. Der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Moring, der der Fraktion knapp 12 Jahre vorstand, hat nicht mehr kandidiert und hatte schon vergangene Woche angekündigt, sich heute auch vom Parteivorsitz zurückziehen zu wollen. Diese Ankündigung blieb allerdings ohne formale Konsequenzen. Moring verschwand geräuschlos nach der Fraktionssitzung.
Die Vorgänge in Thüringen haben auch ganz wesentlich zum Rücktritt der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer beigetragen. Jetzt sucht die CDU einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Bisher war ja nur bekannt, dass Norbert Röttgen, Armin Laschet und Friedrich Merz ihren Hut in den Ring geworfen haben. Doch es gibt weit mehr Bewerber, möglicherweise auch Bewerberinnen. Das wurde am Abend nach Gesprächen in der CDU-Führung bekannt gemacht. Und auf ein Verfahren für die Wahl auf Regeln hat man sich auch geeinigt, wie Sabine Müller berichtet.
Es waren sehr gute und konstruktive Gespräche. So zog noch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nach dem Treffen in der Parteizentrale in Berlin Bilanz. Gut eine Stunde lang saßen sie im Adenauerhaus zusammen. Neben Kramp-Karrenbauer waren Generalsekretär Paul Ziemiak und Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig anwesend. Außerdem die Kandidaten Armin Laschet und Norbert Röttgen. Friedrich Merz war telefonisch zugeschaltet. Kramp-Karrenbauer lobte hinterher, im Einvernehmen mit den Kandidaten habe man gute Regeln für einen fairen Wettbewerb gefunden. Ziemiak fügte hinzu, die Einigung zeige, dass die Kandidaten zum Wohle der CDU gemeinsam den Weg bis zum Parteitag gestalten wollten. Bis zum 25. April sind verschiedene Formate geplant, unter anderem Talks mit den einzelnen Kandidaten im parteieigenen CDU-TV, dessen Videos auf einem eigenen YouTube-Kanal präsentiert werden. Geplant sind außerdem 2 zentrale digitale Townhalls mit allen 3 Kandidaten. Gemeinsame Auftritte vor Landesverbänden sind nicht geplant. Was es aber geben soll, sind sogenannte Kandidatenfragebögen, bei denen Mitglieder schriftlich Fragen an die Bewerber richten können. Generalsekretär Paul Ziemiak kündigte an, die Parteizentrale werde jetzt sofort mit den Vorbereitungen beginnen und bald konkrete Termine für die verschiedenen Formate veröffentlichen. Aus dem Adenauerhaus verlautete, dass es neben den 3 bekannten Kandidaten noch 10 weitere CDU-Mitglieder gibt, die sich um den Parteivorsitz bewerben. Sie alle wurden aber bisher nicht offiziell aus der Partei heraus nominiert. Die Wahl des neuen Parteivorsitzenden auf dem Sonderparteitag Ende April wird übrigens als Nachwahl definiert. Das heißt, wer immer dort gewählt wird, muss sich beim nächsten regulären Parteitag im Dezember erneut der Wahl stellen.
Und um 23:53 Uhr jetzt zur Presseschau mit Dietmar Reiche.
An der türkisch-griechischen Grenze harren tausende Menschen aus. Zur Migrationspolitik schreibt der Reutlinger Generalanzeiger. Der türkische Präsident Erdogan erpresst die Europäische Union und die NATO. Mehrfach hat er damit gedroht, die Flüchtlinge Richtung Europa durchzulassen. Der Schutz von Menschenleben muss oberstes Ziel sein, stellt die Aachener Zeitung klar. Alle anderen Argumente, Bedenken und politische Kalküle sind zweitrangig. Solange die EU durch die Blockade einiger Mitglieder handlungsunfähig ist, müssen einzelne Staaten vorangehen. Als größtes Mitglied der EU kommt Deutschland eine besondere Verantwortung zu. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fordert, Griechenland und Bulgarien sind als Wächter der EU-Außengrenze schnell und massiv zu unterstützen, personell wie materiell. Die Ludwigsburger Kreiszeitung rechnet nicht mit einem neuen Flüchtlingsstrom über den Balkan, denn der ist seit der Krise von 2015 ein einziger Drahtverhau aus Grenzen. Die Westfälischen Nachrichten nennen als Ursache für Flucht und Vertreibung den Krieg in Syrien. Wladimir Putin bombt Hunderttausende Syrer gen Europa. Im Kreml liegt der Schlüssel, um diese Tragödie zu beenden. Der russische Präsident, der die schützende Hand über Machthaber Assad in Damaskus hält, gehört zur Rechenschaft gezogen. Putin muss bezahlen für das neue Flüchtlingsdrama, das er auslöst. Nach Ansicht der badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe muss Europa im Syrien-Konflikt politisch aktiv werden. Mit mehr Geld für die Flüchtlingshilfe in der Türkei und Milliarden für den Wiederaufbau von Syrien ist es nicht getan. Die EU wird sich mit Akteuren wie dem syrischen Staatschef Assad befassen müssen. Sie wird auf Erdogan einwirken und türkische sowie russische Interessen berücksichtigen müssen. Ähnlich argumentiert die Neue Osnabrücker Zeitung. Es wird Zeit für einen Paradigmenwechsel oder anders gesagt, sich die Niederlage einzugestehen. Nur eine Partnerschaft mit Erdogan und der Frieden mit Assad werden den Konfliktherd beruhigen. Alles andere ist illusorisch. Der Thüringer AfD-Partei- und Fraktionschef Höcke tritt bei der Ministerpräsidentenwahl an. Die Volksstimme warnt, der zweite Aufguss der Abstimmung droht vollends zum absurden Spektakel zu verkommen, noch ehe eine Stimmkarte in der Urne gelandet ist. Die Höcke-Kandidatur ist eine politische Provokation allererster Güte. Faktisch nutzt die AfD nur die chaotischen Thüringer Verhältnisse aus, die die anderen Parteien im Landtag produziert haben. Der Berliner Tagesspiegel vermutet, das Kalkül der AfD ist es offenbar, CDU und FDP bloßzustellen. Denn wenn der linken Politiker Ramelow gewählt wird, dann ist klar, dass einzelne Abgeordnete von CDU oder FDP für ihn votiert haben. Das will die AfD dann politisch ausnutzen.
Die Zeitungen von morgen schon gelesen von Dietmar Reiche. Nach den Nachrichten beschäftigt sich auch die Sendung Fazit mit dem Flüchtlingsdrama an der griechisch-türkischen Grenze. Dann im Gespräch mit dem Schriftsteller Navid Kermani. Außerdem würdigen die Kollegen den Künstler Ulay, einen der wichtigsten Performance-Künstler, der jetzt im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Und das war das Journal vor Mitternacht. Heute mit Martin Zagatta im Studio. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.